Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Mit Birgit Becker am Mikrofon herzlich willkommen. Einer Umfrage zufolge machen sich Verbraucherinnen und Verbraucher im Moment mehr Sorgen wegen der Inflation als wegen des Krieges gegen die Ukraine. Was aber die Lage nicht einfacher macht, das eine hängt mit dem anderen eng zusammen. So hat die EU-Kommission heute ihre Wachstumsprognose wegen des Krieges drastisch gesenkt und auch die Inflationserwartungen wegen der kriegsbedingt steigenden Energie- und Lebensmittelpreise nach oben gesetzt. Peter Kapern berichtet.
Paolo Gentiloni steht da im Brüsseler Pressesaal wie ein italienischer Venditore di Gelati, ein Eisverkäufer auf der Ponte Vecchio, dem in der Sommersonne das Eis wegschmilzt. Von Prognose zu Prognose hat der italienische Wirtschaftskommissar weniger vorzuweisen. Eigentlich sollte die EU seinen früheren Prognosen zufolge mitten in einem robusten Wirtschaftsaufschwung stecken, auf Erholungskurs sein nach den ökonomischen Verheerungen der Corona-Pandemie. Doch immer neue Probleme mit den Lieferketten, steigende Energiepreise und nun auch noch der Ukraine-Krieg machen die ursprünglich hübschen Perspektiven Schritt für Schritt zunichte. Das Ergebnis?
Growth in the EU economy is revised lower. And inflation higher.
In der neuen Prognose fallen mal wieder das Wachstum niedriger und die Inflation höher aus als zuvor vorhergesagt. Konkret heißt das, für die Eurozone erwartet Gentiloni für das laufende Jahr nun noch ein Wachstum von 2,7%. Im vergangenen Herbst war er noch davon ausgegangen, dass die Wirtschaft um 4% zulegt. Russlands Angriff auf die Ukraine bedeutet also, dass die wirtschaftliche Erholung in der Europäischen Union länger auf sich warten lässt.
7 member states, including Germany, Spain and Italy, had not reached their pre-pandemic output level by the end of last year.
7 Mitgliedstaaten, darunter Deutschland, Spanien und Italien, sind beim Bruttoinlandsprodukt immer noch nicht wieder dort, wo sie vor der Corona-Pandemie gewesen sind. Im zweiten Quartal dieses Jahres werde die deutsche Wirtschaft sogar schrumpfen, so Gentiloni, und erst im dritten wieder wachsen.
Overall, the GDP is projected to grow by 1.6 this year and 2.4 next year.
Insgesamt werde die deutsche Wirtschaft in diesem Jahr um 1,7% und im nächsten um 2,4% zulegen. Weniger Wachstum also, dafür aber mehr Inflation. Die hat den höchsten Stand in der Geschichte der Währungsunion erreicht.
Inflation has been picking up momentum since early 21.
Seit Anfang 2021 steigt die Inflation. In der Eurozone lag sie im letzten Quartal 21 bei 4,6%, im ersten Quartal 2022 dann bei 6,1% und im April bei 7,5%. Immerhin, nach Ansicht der Kommissionsexperten, wird der Höhepunkt der Inflation bald erreicht sein, nämlich noch in diesem Quartal. Im Jahresdurchschnitt wird die Teuerungsrate in der Eurozone dann bei 6,1% liegen und im nächsten Jahr auf 2,7% fallen. Allerdings, es könnte auch viel schlimmer kommen, nämlich dann, wenn Russland der EU den Gashahn zudreht.
GDP growth rate would be around 2.5 and 1 percentage point below the forecast.
Dann würde, so Wirtschaftskommissar Gentiloni, das Wachstum zwischen 1 und 2,5 Prozentpunkten geringer ausfallen als vorhergesagt und die Inflation würde in diesem Jahr dann um weitere 3 und im nächsten Jahr um einen weiteren Prozentpunkt zulegen.
Peter Kapern, die Frühjahrsprognose der EU-Kommission sehr gedämpft und nicht die einzige trübe Konjunkturnachricht für den Aktienhandel in Frankfurt heute. Aus China kommen sehr schlechte Nachrichten zur Wirtschaftsentwicklung im April und mit denen geht es zum Börsenberichterstatter, zu Sebastian Schreiber. Wie stark war denn der Stimmungsdämpfer für die Börse?
Naja, da zeigt sich schon deutlich, wie sehr die chinesische Wirtschaft unter der strikten Corona-Politik des Landes leidet. Die Industrieproduktion ist im April überraschend stark geschrumpft, um 2,9% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Stärker gelitten noch hat der Einzelhandel, da ging der Umsatz im April um satte 11% nach unten. Für ein größeres Beben an der Börse hat das nicht gesorgt. Der Shanghai Composite Index schloss 0,3% schwächer, aber natürlich schaut man sich das hier in Frankfurt ganz genau an.
Obwohl es ja auch sowas wie ein Kontrastprogramm gibt. Laut IFO hat der Auftragsbestand für die Industrie in Deutschland einen Rekord erreicht. Die Unternehmen könnten 4,5 Monate lang produzieren, ohne einen einzigen neuen Auftrag zu erhalten, heißt es.
Ja, das stimmt. Das zeigt, die Auftragsbücher sind voll. Diese Auftragsreichweite liegt im langjährigen Durchschnitt deutlich niedriger, nämlich bei etwa 3 Monaten. Darin zeigen sich 2 Effekte. Zum einen, die Nachfrage nach den Produkten der deutschen Industrie ist groß. Auf der anderen Seite zeigt sich auch, wie schwer es die Unternehmen haben, die bestehenden Aufträge abzuarbeiten. Es fehlen weiterhin wichtige Rohstoffe und wichtige Vorprodukte.
Wo genau ist denn der DAX im Moment gelandet?
Ja, den Start in die neue Woche hatten sich die Anleger sicher anders vorgestellt. Der DAX hat seinen Schwung aus der Vorwoche wieder verloren. Da rücken die Risiken für die Weltwirtschaft mehr in den Vordergrund. Am Vormittag gab es zwar mal eine kurze Phase in der Gewinnzone. Aktuell aber notiert der DAX bei einem Stand von 13.935 Punkten. Das ist ein deutliches Minus von 0,6%.
Wir haben es zu Beginn der Sendung erwähnt, wie sehr der Ukraine-Krieg alle Erwartungen an eine bessere Wirtschaftsentwicklung nach der Corona-Pandemie oder zumindest bei nachlassender Pandemie zunichte gemacht hat. Für viele Unternehmen stellt sich überdies die Frage, wie gehen sie strategisch mit ihren Russland-Aktivitäten um? Sehr deutlich wird das am Beispiel der Autoindustrie, Beispiel Renault. Der Konzern hat heute mitgeteilt, dass er sämtliche Anteile an seiner russischen Beteiligung verkauft und nicht, weil das ein gutes Geschäft ist.
Ja, so ist es. Da geht es einerseits um die Mehrheit am russischen Autobauer Avtovaz, bekannt für seine Marke Lada. Da hielt Renault bislang etwa 2/3 der Anteile. Die gehen jetzt komplett an ein russisches Forschungsinstitut, wohl zu einem symbolischen Preis von 1 Rubel. Und da ist dann noch ein Werk des Renault-Konzerns in Moskau. Das geht an die Stadt. Den Wert dieser Beteiligungen beziffert Renault auf knapp 2,2 Milliarden Euro. Eine Summe, die der Konzern im Halbjahresergebnis abschreiben will. Schon Ende April war das angekündigt worden. Jetzt geht dieser Deal, wenn man das so nennen will, also über die Bühne. Und darüber habe ich kurz vor der Sendung gesprochen mit Professor Stefan Bratzel, Direktor am Center of Automotive Management in Bergisch Gladbach. Renault also verschenkt, wenn man so will, seine Beteiligungen an den russischen Staat. Ich wollte wissen, wie schwer trifft das den Konzern?
Ja, notgedrungen verschenkt man den Anteil. Das trifft Renault gerade in einer Zeit, wo man sowieso im Umbau begriffen ist. Und Russland war ein wichtiger Baustein in der Zukunftsstrategie des neuen Chefs Demeo. Man wollte neben Dacia im Lada auch als günstige Marke etablieren. Und der russische Markt, man darf es nicht vergessen, ist ein wichtiger Markt von Renault, gemeinsam auch noch mit Nissan gewesen. Also das tut schon sehr weh.
Renault hält sich ja die Möglichkeit vor, nach Russland zurückzukehren. Da heißt es in einer Mitteilung des Konzerns, man habe das Recht vereinbart, binnen 6 Jahren die Anteile zurückkaufen zu können. Warum hält sich der Konzern diese Hintertür jetzt offen?
Ja, es ist eben eine Zukunftsoption, die natürlich jetzt völlig in den Sternen steht. Aber der russische Markt, man darf das ja nicht vergessen, war in den Nullerjahren, als Renault eingestiegen ist, 2007, einer der großen Zukunftsmärkte neben China und Indien. Und das hat sich nicht bewahrheitet. Damals stand Russland kurz davor, ein größerer Absatzmarkt als Deutschland zu werden. Das war in den letzten Jahren natürlich nicht mehr der Fall. Russland hat sich wirtschaftlich nicht gut entwickelt, aber die Hoffnung stirbt, wenn man so will, zuletzt. Und man darf ja auch nicht vergessen, dass Renault mit Lada und auch die unter der Marke Renault verkauften Fahrzeuge ja rund 500.000 waren in Russland. Also das will man sich jetzt nicht vollkommen auch für die Zukunft zunichte machen. Aber es ist nur ein Hoffnungswert und die Prognose ist ja wirklich schlecht, ob tatsächlich man diese Option überhaupt ziehen wird.
Wie sieht es denn mit den anderen Autobauern aus? Auch denen aus Deutschland, Mercedes, Volkswagen und BMW, haben ja den Export nach Russland nach Beginn des Angriffskrieges relativ schnell gestoppt und auch die Produktion in ihren Werken in Russland. Teilweise waren das ja brandneue Produktionsstätten. Sind da jetzt wirklich alle Verbindungen gekappt?
Ja, man hat das alles erstmal auf Eis gelegt und das, was wir jetzt hier bei Renault gesehen haben, ja, als sozusagen größter Player in Russland, das könnte auch ein Muster sein, dass wir eben auch bei Mercedes oder bei Volkswagen, ja, in nicht allzu ferner Zukunft sehen können. Wir haben ja eine Situation, dass im Moment sehr viel Geld auch für die Mitarbeiter dort der im Moment stillgelegten Werke eigentlich überwiesen wird. Und irgendwann muss sich auch Volkswagen, muss sich etwa Mercedes auch überlegen, was man jetzt macht. Man kann diese Situation nicht ewig offen halten. Ich gehe davon aus, Stand heute, dass man ähnlich wie Renault auch diese Werke und Investments abschreiben muss.
Herr Bratzel, lassen Sie uns zum Schluss noch kurz auf die Folgen für den russischen Automarkt schauen. Ist Russland da in der Zukunft überhaupt in der Lage, ohne diese internationalen Partner und Konzerne zumindest für den heimischen Automarkt zu produzieren?
Ich denke, dass sich Russland sehr, sehr schwer tun wird, tatsächlich ohne Partner zu agieren. Das war ja eine der Überlegungen, dass man westliche Partner ins Land bringt, ja, um die russische Automobilindustrie, ja, wenn man so will, überhaupt gangfähig zu machen. Und na, natürlich die Chip-Krise, die trifft natürlich auch Russland in extremem Maße. Also hier wird man auch Schwierigkeiten haben, genug Chips, aber auch andere Teile zu bekommen, aus denen diese Fahrzeuge ja heutzutage bestehen. Die Hoffnung von Russland ist sicherlich, dass man in der Beziehung mit China vielleicht hier weiterkommen wird. Das steht aber auch noch völlig in den Sternen. Also Russland wird sich sehr, sehr schwer tun, die Autoindustrie ohne westliche Partner weiterzuentwickeln.
Einschätzungen waren das von Professor Stefan Bratzel, Direktor am Center of Automotive Management in Bergisch Gladbach.
Ja, vielen Dank auch an der Stelle. Dann runden wir das Bild ab mit dem Euro, den Anleihen und dem Goldpreis.
Der Euro legt ganz leicht zu und kostet 1,0423 $. Die Umlaufrendite legt ebenfalls zu und klettert auf einen Stand von 0,83%. Beim Goldpreis allerdings, da geht es bergab. Die Feinunze kostet fast genau 1.800 $.
Sebastian Schreiber war das mit dem Börsenbericht und Themenwechsel. Heute beschäftigen sich die Agrarministerinnen und Minister von Bund und Ländern auf einer Sonderkonferenz mit dem Thema Wald. Was ist zu tun, damit der Wald möglichst viel zum Klimaschutz beitragen kann? Problem aber, nach dem jüngsten Waldzustandsbericht haben nur noch etwa 21% der Bäume in Deutschland keine Schäden. Heißt umgekehrt, 4/5 der Bäume sind nicht mehr intakt. Darüber habe ich vor der Sendung mit Henrik Hartmann vom Max-Planck-Institut für Biogeochemie in Jena gesprochen. Und ihm war wichtig zu betonen, es geht dabei nicht nur um bedrohte Monokulturen.
Das wird natürlich immer so dargestellt, als ob das eigentliche Problem die Monokulturen sei. Das ist natürlich sicherlich nicht hilfreich. Ein Schädling, der in einem Bestand kommt, in dem alle Bäume Wirtsbäume sind, das ist natürlich ein paradiesisches Schlaraffenland, das ist klar. Aber es kommt ja der eigentliche Effekt, den wir ja hatten, und das war dieses Mal 2018, 2019 und 2020 ja sehr erstaunlich, dass es zum ersten Mal zu solchen Ausbrüchen, zu solchen Epidemien kam, ohne dass, sagen wir mal, vorher Sturmereignisse waren, die das erstmal ausgelöst haben. Das heißt, diese Dürre war diesmal der eigentliche Auslöser, der zu diesen enormen Kalamitäten geführt hat. Und das wird sicherlich dann auch weitergehen. Und der Regelfaktor dabei ist natürlich, dass über diese Dürre und Hitze, die auch damit einhergeht, die Bäume zum einen gestresst sind und sich nicht so gut verteidigen können und zum anderen der Borkenkäfer natürlich eine viel schnellere Entwicklung hat als wechselwarmes Tier und dementsprechend das eine sehr explosive Mischung wird.
Vor rund 40 Jahren, in den 80ern, da war schon einmal das Waldsterben ein großes Thema. Im Nachhinein wird das immer mal wieder rangezogen, wenn man belegen möchte, dass die Wirklichkeit weit weniger schlimm ist, als die Wissenschaft sie sieht, die Klimawissenschaft vor allem. Aber der saure Regen von damals ist ja in Wahrheit kein Thema von gestern. Übersäuerung ist weiter ein relevantes Problem, das im Gegenteil durch den Klimawandel an Schwere, an Problematik zunimmt. Können Sie den Zusammenhang erklären?
Es geht um den Stickstoffeintrag. Das ist eigentlich hauptsächlich der große Faktor, der nach wie vor noch besteht. Es ist natürlich ein gewisser Grundstress da, der einfach dadurch entsteht, dass es eine Nährstoffunausgewogenheit in den Böden gibt und damit es auch dazu führen kann, dass die Bäume auch schon anfälliger werden. Und jetzt kommt dann noch diese klimatischen Entwicklungen dazu. Und da ist zum einen natürlich dieser schleichende Anstieg der mittleren Temperatur. Damit verschiebt sich ja ein Stück weit auch, sagen wir mal, die Komfortzone dieser Bäume. Und dann, und das ist natürlich das ganz Gefährliche dann für die Bäume, die Extremereignisse, für die sie dann eigentlich keine Blaupause mehr haben, wie sie dann darauf reagieren können. Und das in der Summe ist natürlich dann in vielen Fällen einfach zu viel.
Nun können Wälder große Mengen Kohlendioxid aus der Atmosphäre entfernen. Das ist der Beitrag, den sie zum Klimaschutz leisten sollen. Und zugleich ist der Klimawandel, Sie haben das beschrieben, der Faktor, der den Wäldern, den Bäumen am meisten zusetzt. Wie kommt man aus dem Dilemma raus?
Dass die 1000-Dollar-Frage im Moment oder Millionen-Dollar-Frage. Ja, ich denke, worum es geht, ist natürlich, dass wir versuchen, resiliente Wälder zu schaffen, die auch mal im Klimaextrem einigermaßen gut abkönnen. Das ist natürlich leicht gesagt und es ist nicht so leicht getan. In vielen Fällen kennen wir unsere Baumarten gar nicht so gut, wie wir das glauben. Und dementsprechend ist es sehr schwierig vorherzusehen, welche von den Wäldern, die wir jetzt haben, eigentlich wirklich klimaresilient sein können. Aber natürlich die Idee ist, dass wenn man artenreiche Wälder haben, wenn dann eine Art an ihre Grenzen kommt, dann sind andere Arten, die vielleicht das abpuffern können und trotzdem den Bestand noch irgendwie weiterführen. Aber da muss man natürlich auch sagen, die Ergebnisse des Waldzustandsberichts in den letzten Jahren hat aber auch deutlich gezeigt, dass es sehr viele Baumarten mittlerweile sind, denen es nicht mehr gut geht. Da wird auch diese Artenvielfaltsversicherung, von der ja so oft geredet wird, kommt dann auch irgendwo ein Stück weit an ihre Grenzen. Unter Umständen muss man sich mit dem Gedanken anfreunden, auch wenn das einigen sehr schwer fällt, dass man auf Arten zurückgreift, die vielleicht jetzt im Moment hier nicht heimisch sind.
Was meinen Sie, wenn das manchen sehr schwer fällt? Ist das so der Abschied von einer romantischen Vorstellung eines dunklen Kiefernwaldes, die sich dann womöglich nicht mehr in der Realität widerspiegelt?
Naja, gut, es gibt natürlich auch eine Gesetzeslage und die geht ja eigentlich davon aus, dass man einmal standortgerechte Arten und auch heimische Arten verwenden sollte. Aber in gewissen Gegenden, wo die klimatischen Verhältnisse dann so bedrückend werden, dass halt diese heimischen Arten nicht mehr standortgerecht sind, dann muss man tatsächlich von diesem dunklen Kiefernwald, wie sie ihn gerade beschrieben hat, müsste man dann einfach abrücken und sagen, okay, das gehört der Vergangenheit an und das tut einem natürlich weh, wenn man nicht mehr durch den Wald schreitet, den man als Kind gekannt hat. Aber das ist die Konsequenz der Entwicklung, die wir natürlich alle auch zu verantworten haben.
Ein Schlüsselbegriff, wenn es darum geht, den Wald zu erhalten oder für den Klimaschutz weiter nutzbar zu machen, ein Schlüsselbegriff ist ja die naturnahe Waldbewirtschaftung, für die es nach den Wünschen der Länder, aber auch als Bestandteil der Agrarreform mehr Geld geben soll. Was steckt hinter diesem Schlüsselbegriff?
Das ist ein Schlüsselbegriff, der sehr, sehr oft verwendet wird. Natürlich kann man naturnah gleichsetzen, einfach indem man sagt, und das wird ja oft auch so interpretiert, dass man sagt, okay, man lässt den Wald einfach machen. Das heißt, man lässt die Natur schalten und walten. Aber das ist natürlich dann problematisch, wenn wir von diesem Wald Dienstleistungen erwarten. Ob das jetzt über die Holzproduktion ist, aber auch, ja, dass man durch den Wald am Wochenende spazieren gehen möchte, wenn man in diesem Wald nicht mehr tätig ist und die Sicherheit nicht mehr gewährleisten kann, würde natürlich dann auch solche Freizeitangebote würden dann zumindest eingeschränkt werden. Naturnah kann aber auch bedeuten, dass man einfach Strukturen in diesen Wäldern beibehält, die man auch in Wäldern findet, die nicht bewirtschaftet oder nicht intensiv bewirtschaftet sind, ob das jetzt sehr viel Totholz ist oder ob das auch eine Vielfalt in den Strukturen, das heißt, dass man den Bestand in verschiedenen vertikalen Strukturen bestehen lässt. Da würde jede Waldform hat da ihre eigene Erscheinungsform, würde ich jetzt mal sagen.
Aber vertikale Strukturen, was meinen Sie damit?
Jetzt nehmen wir mal das andere Extrem, eine Monokultur. Das heißt, ich habe eine Art und die sind alle zum gleichen Zeitpunkt gepflanzt worden. Dann wachsen die auch mehr oder weniger alle gleich. Das heißt, in dem Falle habe ich eigentlich keine vertikale Struktur mehr oder keine reiche vertikale Struktur. Ich habe den leeren Unterbestand und dann habe ich das Kronendach. Aber das gibt es ja auch anders. In Laubwäldern sieht man das ja oft, gerade wenn das Laubwälder sind, die sehr breite Altersstruktur haben. Das heißt, da sind junge Bäume im Unterbestand. Dann gibt es mittelalte Bäume, die vielleicht die untere Kronendach ausmachen. Dann gibt es das eigentliche Kronendach. Und dann gibt es auch vielleicht noch Bäume, die aus dem Kronendach herausragen, also eigentlich über dem Bestand schon stehen. Und damit hat man zum Beispiel dann schon viel mehr Strukturen und mit mehr Strukturen hat man mehr Habitate und damit natürlich auch mehr Artenvielfalt, nicht nur in Bezug auf die Bäume, sondern halt auch auf Fauna und Flora.
Wenn man nun sich die Agenda der Agrarministerinnen und Agrarminister anguckt, dann liest sich das ja recht einfach, wenn dahinter der Wille formuliert ist, dass man den Wald so erhalten will, dass er möglichst viel zum Klimaschutz beitragen kann. Wenn ich sie nun höre, einen Königsweg gibt es gar nicht dafür.
Nee, nicht wirklich. Da streiten sich die Geister beziehungsweise die Gelehrten. Ich habe einige Auseinandersetzungen schon selbst begleitet und muss da sagen, dass vielleicht in vielen Fällen auch so eine Art Wunschdenken da ist oder beziehungsweise, dass man verschiedene Eigenschaften des Waldes irgendwie zusammenkocht und dementsprechend irgendwie ein Waldtyp oder eine Waldstruktur mehr oder weniger für alles gut sein soll. Beispiel, es wird ja immer von Altbeständen, also von alten Wäldern, die natürlich zum Beispiel für die Artenvielfalt sehr wichtig sind, aber auf der anderen Seite als Kohlenstoffspeicher nicht unbedingt die beste Rolle erfüllen können, einfach aufgrund der Tatsache, dass ja, vielleicht enthalten sie sehr viel Kohlenstoff, aber sie speichern keinen zusätzlichen Kohlenstoff mehr, weil sie einfach an ihre Tragekapazität gekommen sind. Alles, was jetzt neu reinwächst, kann nur dann neu reinwachsen, wenn irgendwas auch aus diesem System rauskommt. Wie eine Badewanne, die voll ist. Da geht auch nur noch Wasser rein, wenn es über den Überlauf dann rausläuft. Da muss man sich einigen und da müssen wir wahrscheinlich auch noch einige Diskussionen unter Wissenschaftlern führen, um den Königsweg zu finden. Und der Königsweg werden sicherlich Königswege werden.
Also was landläufig angenommen wird, dass unter Klimaschutzgesichtspunkten der Naturwald der gute Wald ist und der Wirtschaftswald, also der, wo die Bäume angebaut, produziert werden zum Zweck der Holzgewinnung, der Wirtschaftswald ist der schlechte Wald. Diese Gleichung geht nicht auf.
Sie geht zumindest nicht immer auf. Und Wirtschaftswald ist ja auch nur ein Begriff. Der Wirtschaftswald kann sehr, sagen wir mal, naturgemäß bewirtschaftet werden, dass man halt diese Strukturen beibehält, dass Totholzanteile dort auch drin zu finden sind und so weiter und so fort. Also, dass der Wirtschaftswald per se irgendwie der schlechte Wald sein soll, das kann ich in der Form überhaupt nicht unterstreichen. Natürlich, klar, wenn man auf diese wirklichen Extreme dann wieder schaut, die Monokulturen, die ja sehr vereinfachte Bestände sind, was ja gar kein wirklicher Wald dann irgendwie ist. Ja, da kann man sowas anwenden, aber der Wirtschaftswald ist ja viel mehr als Monokulturen. Und auch der Forst, die Forstwirtschaft weiß ja seit Jahrzehnten mittlerweile, dass die Monokultur definitiv nicht der Königsweg ist.
Weil Sie sagten, wir betrachten den Wald auch als Dienstleister. Wäre dem Klimaschutz gedient, wenn wir den Wald als Wirtschaftsfaktor gar nicht mehr betrachten würden, sondern allein als klimaschützendes Element? Und wäre auch der Wald als Wirtschaftsfaktor einfach verzichtbar?
Ich sitze jetzt gerade hier an einem Holztisch. Der Boden unter mir ist aus Holz. Als Wirtschaftsfaktor kann man sich natürlich alles wegdenken, ist die Frage, ob wir das als Gesellschaft überhaupt wollen. Der Wald ist ein Bestandteil unseres Lebens und ich bin auch der festen Überzeugung, dass der gute Wirtschaftswald, wie wir den eben gerade genannt haben, also indem man vorsichtig umgeht, indem man die Strukturen beibehält, der bessere Klimaschützer ist.
Henrik Hartmann vom Max-Planck-Institut für Biogeochemie in Jena. In der Presseschau geht es um Lebensmittelknappheit. Indien als weltweit zweitgrößter Weizenproduzent hat einen Exportstopp angekündigt.
ND, der Tag aus Berlin, bemerkt, die übergriffige Reaktion von der Tagung der Mächtigen des Westens zeigt, man ist nervös. Denn Indien ist neben China, Russland und Brasilien Teil des BRICS-Bündnisses. Gerade nach der russischen Invasion in der Ukraine könnte dieser Zusammenschluss an Bedeutung gewinnen und dem Bestreben des Westens zuwiderlaufen, Moskau wirtschaftlich zu isolieren. Indien zeigt wiederum mit seiner Reaktion auf Özdemirs Forderung, man hält sich Kooperationen mit allen Seiten offen, aber zu eigenen Bedingungen. Die Süddeutsche Zeitung erwähnt einen weiteren Staat, der einen Exportstopp verhängt hat. Ähnlich handelte vor einigen Wochen Indonesien, der größte Exporteur von Palmöl. Der größte Abnehmer von indonesischem Palmöl ist Indien. Einer der größten Importeure von indischem Weizen ist Indonesien. So schaukeln sich derzeit die Probleme auf. Die steigenden Kraftstoff-, Arbeits-, Transport- und Verpackungskosten treiben auch den Preis für Weizenmehl in die Höhe. In Europa und den USA ist das durch besser gefüllte Geldbeutel auszugleichen, nicht aber in den ärmsten Ländern Afrikas und Asiens. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung beschäftigt sich mit dem Entlastungspaket der Bundesregierung. Noch wackelt das 9-Euro-Ticket. Gründe dafür könnte es viele geben. Die unausgegorene Planung oder die drohende Überforderung des öffentlichen Nahverkehrs. Tatsächlich hängt es wie so oft an der Finanzierung. Die Länder fordern vom Bund weiterhin lautstark mehr Geld für den ÖPNV, dessen Organisation aber in ihrer Verantwortung liegt. Bayern und Bremen haben jetzt noch einmal nachgelegt. Sie drohen mit dem Scheitern im Bundesrat. Der Aufstand wird vergeblich sein. Das 9-Euro-Ticket ist so beliebt beim Volk, dass es niemand mehr ernsthaft scheitern lassen kann, auch wenn der Nutzen wohl begrenzt sein wird.
Mit der Presseschau geht Wirtschaft am Mittag zu Ende, gleich nach den Nachrichten Deutschland heute, dann mit Claudia Hennen am Mikrofon. Hier verabschiedet sich Birgit Becker. Danke fürs Zuhören und einen schönen Tag.